Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Axel Ramlow. Zu Gast ist
der Publizist und Buchautor Alan Posner ist bei uns. Herr Posner, ich grüße Sie und alle, die uns hören. Hallo.
Ja, danke schön.
Herr Posner, wir wollen heute über die wichtigen politischen Themen des Tages reden. Wir wollen aber auch über The Crown reden. Das ist die Serie über die britische Königsfamilie. Da kriegen Sie gleich ein Lächeln ins Gesicht. Wer ist Ihr Lieblingscharakter und warum?
Oh, natürlich die Königin. Und zwar die Königinnen. Königinnen. Denn die dritte ist jetzt Mrs. Staunton. Aber alle drei waren toll. Die junge Queen Elizabeth war bezaubernd. Die sozusagen Mittelalter war großartig. Und die alte Königin jetzt auch. Also das liegt natürlich einfach daran, wie gut ihre Parts geschrieben sind. Was sie zu sagen hat, was sie zu tun hat, wie sie zu gucken hat. Also ganz großes Theater.
Das schauen wir uns im Laufe unserer Stunde an. Wir schauen auch ein bisschen auf politisches Theater. Da hat es auch einiges in dieser Woche gegeben. Da müssen Sie auch schon so ein bisschen lachen. Das alles hier in der nächsten Stunde im Deutschlandfunk Kultur. Herr Posner, wir wollen sprechen über das, was der amerikanische Justizminister gestern Abend verkündet hat. Es gibt einen unabhängigen Sonderermittler zum früheren Präsidenten Donald Trump. Der soll zum einen schauen darauf, dass Trump ja einen recht eigenen Umgang mit sensiblen Regierungsdokumenten gehabt hat. Und es geht auch nochmal um die Vorwürfe rund um den Sturm auf das Kapitol. Das hier sagt der Justizminister Merrick Garland.
Based on recent developments, including the former president's announcement that he is a candidate for president in the next election and the sitting president's stated intention to be a candidate as well.
Auf Grundlage jüngster Entwicklungen, einschließlich der Ankündigung des früheren Präsidenten, Kandidat für die nächste Wahl zu sein, und die vom amtierenden Präsidenten formulierte Absicht, ebenfalls Kandidat zu sein, bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass es im öffentlichen Interesse ist, einen Sonderermittler zu ernennen.
I have concluded that it is in the public interest to appoint a special counsel.
Ist das im öffentlichen Interesse?
Naja, sagen wir so, die Ermittlungen laufen ja schon gegen Trump. Und alles, was der Justizminister tut, der in Amerika anders als bei uns auch gleichzeitig der Generalbundesanwalt ist, ist, dass er sagt, ich will es entpolitisieren, ich verlagere die Ermittlungen also faktisch aus meiner Zuständigkeit. Er ist ja vom Präsidenten ernannt, also könnte man ihm unterstellen, er sei Partei, wird ihm unterstellt, zu einem Sonderermittler, der unabhängig ist. Trump hat schon gesagt, dass das Quatsch ist, dass der Sonderermittler nicht unabhängig ist. Insofern ist dieses, wenn man so will, Manöver, das ich sehr ehrenwert finde, schon jetzt misslungen. Und was wir sehen werden, ist, dass die nächsten zwei Jahre bestimmt werden. Auf der einen Seite von diesen Ermittlungen gegen Trump, der jetzt nicht einfach ein Privatmann ist, ein Ex-Präsident, sondern ein Kandidat. Und auf der anderen Seite, die Republikaner im Kongress werden Joe Biden und sein Sohn Hunter Biden, da werden sie auch einen Ausschuss einrichten. Das heißt, wir werden zwei juristische oder halbjuristische Verfahren haben, die im Wesentlichen vom Wahlkampf bestimmt werden. Und das ist bestimmt nicht im öffentlichen Interesse.
Bei Hunter Biden wird es darum gehen, ob er die Beziehung zu seinem Vater genutzt hat, um Kontakte zu vermitteln. Da wollen die Republikaner ermitteln. Hier gegen Trump geht es um zwei Sachen. Sturm auf das Kapitol auf der einen Seite und dann eben der Umgang mit Dokumenten. Beides ja durchaus Sachen, in denen es Sinn macht zu ermitteln, nach allem, was man schon bisher darüber weiß. Allerdings ist natürlich schon der Zeitpunkt interessant, dass das quasi 4 Tage ist, nachdem Trump seine Kandidatur angekündigt hat. Und das sagt ja Merrick Garland hier auch. Jetzt haben wir ein neues Interesse. Und da muss man sich ja dann auch eigentlich gar nicht wundern, wenn Trump das dann politisiert.
Nein, also was Garland meint ist, wir haben eine neue Lage und wir müssen vermeiden, dass es aussieht, als wären wir Partei. Diese Untersuchung muss unparteiisch geführt werden. Da hat er vollkommen recht. Die läuft ja schon länger, wie gesagt, und jetzt muss sie so geführt werden. Es wird aber nicht ausbleiben, dass es politisiert wird. Auf beiden Seiten, sowohl Trump wie auch gegen Hunter Biden und Joe Biden, muss natürlich auch untersucht werden. Aber das Problem ist dadurch, dass es um die beiden Kandidaten geht für das Präsidentenamt. Vielleicht gibt es noch andere, aber im Augenblick sind das die beiden, die sich erklärt haben, dass beide Untersuchungen in der Tat stark politisiert werden und dass wir, ich weiß nicht, ob wir wirklich an den Grund der Sache kommen werden.
Höchstwahrscheinlich nicht. Es wird höchstwahrscheinlich auch sehr viel Politikshow mit dabei sein, weil genau. Im Endeffekt wird es schwer sein, Biden endgültig, also Biden etwas nachweisen zu können, was dann wirklich die sogenannte Smoking Gun ist tatsächlich. Aber das Theater, das werden wir erleben. Gleichzeitig, aber man kann doch auch sagen, es zeigt sich, dass da auf beiden Seiten ein Stück weit die rechtsstaatlichen Strukturen funktionieren. Der Kongress hat das Recht, solche Ermittlungen einzuleiten. Kann man jetzt darüber streiten, wie politisch sie sind. Das Recht ist aber da. Es wird auch angenommen. Und genauso hat natürlich der Justizminister die Pflicht und das Recht, solche Ermittlungen auch fortzuführen.
Ja, richtig. Also es ist gut. So kann man es auch sehen, ja.
Gutes Theater.
Nein, nicht nur gutes Theater. Sie haben ja schon den Punkt Rechtsstaatlichkeit angesprochen. Also das ist ein starkes Argument. Man kann nicht Ermittlungen verschieben, wahrscheinlich nicht, bloß weil die, gegen die ermittelt wird, Politiker sind oder weil man vermutet, dass politische Interessen eine Rolle spielen oder weil ganz sicher politische Interessen eine Rolle spielen. Das heißt, ja, man muss darauf bauen, dass der Rechtsstaat in den USA tatsächlich funktioniert und nicht, vielleicht nicht so zynisch sein, wie ich es eingangs war.
Zynismus hin oder her. Das Problem an der ganzen Sache ist ja auch, dass egal, ob es nun juristisch richtig ist, ob es ehrenwert ist, es hilft natürlich Donald Trump, weil es ihn dahin drängt, wo er am liebsten ist, nämlich in der Opferrolle.
Ja, das ist richtig. Das Problem ist natürlich, wenn man so viele Dinge falsch macht wie er, teilweise möglicherweise ungesetzlich, dann wird man Anführungszeichen Opfer der Justiz, Abführungszeichen. In Englisch sagt man damned if you do, damned if you don't. Wenn man nicht gegen ihn ermittelt, ist der Rechtsstaat, den Sie zu Recht angesprochen haben, hat er versagt. Tut man das, genau, wird er sagen, ich bin das Opfer. Das hat er natürlich nicht, das hat er von Herrn Berlusconi gelernt.
Das hat er nicht erfunden, ja.
Das hat er nicht erfunden. Berlusconi hat das auch zur Perfektion betrieben und ist ja immer noch eine Kraft in der italienischen Politik. Also das sind Dinge, lassen sich nicht vermeiden.
Das sagt Alan Posner heute Mittag hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Deutschlandfunk Kultur, an diesem Samstagmittag hören Sie mit Alan Posner. Er ist Journalist und Buchautor. Herr Posner, wir gehen in die Verlängerung bei der Weltklimakonferenz, das ist nichts Ungewöhnliches. Relativ ungewöhnlich finde ich die doch ziemlich, ja, doch scharfen Töne von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock heute. Sie sagt, wir werden keinen Vorschlägen zustimmen, die das 1,5-Grad-Ziel zurückdrehen. Das nimmt ja quasi fast schon ein Scheitern in Kauf.
Ja, und Timmermans, glaube ich, von der EU hat etwas Ähnliches gesagt. Dabei ist das ganze Spiegelfechterei, denn 1,5 Grad Erwärmung sind nicht mehr einzuhalten. Das finde ich wirklich sehr schade, dass die Tatsache schade, aber in diesem Zusammenhang ist es schade, dass die Weltklimakonferenz nicht festgestellt hat, wir sind gescheitert. Mit den Zielen, die wir seit Tokio aufgestellt haben, sind wir gescheitert. Wir werden das reißen, das ist vollkommen klar. Und das liegt auch an uns, an Deutschland. Wir werden auch unsere Klimaziele reißen. Und stattdessen hinzukommen und sagen, wir werden ja nichts annehmen, was? Also das finde ich, da spielt Frau Baerbock, glaube ich, für die hiesige Galerie sozusagen, erheischt hier Beifall, aber es ist vollkommen an der Realität vorbei.
Aber ist es nicht auch wichtig, an Zielen festzuhalten? Wenn wir jetzt sagen, wir konzentrieren uns auf, sagen wir mal, 2,5 Grad, dann werden wir in der Realität irgendwann bei 4 Grad vielleicht landen. Also muss man nicht vielleicht an dieser Zielmarke festhalten, damit man sie so wenig wie möglich überschreitet?
Ja, das ist ein bisschen so wie die Schuldenbremse im Grundgesetz. Man tut sie rein, nur um sie ein Jahr nach dem anderen auszusetzen, weil es einfach Quatsch ist. Und so leider, 1,5 wäre zu erreichen gewesen, aber es ist nicht mehr zu erreichen. Und jetzt hätte man vielleicht auch mal sich konzentrieren müssen auf die Frage, wie schaffen wir das 2% bei gleichzeitiger Entwicklung des sogenannten globalen Südens. Denn das ist doch der Punkt. Diese Leute haben im globalen Süden genauso das Recht auf einen Wohlstand, wie wir ihn genießen. Sie müssen industrialisieren, anders geht es gar nicht. Immer Schutz der indigenen Völker und Indianer im Amazonasbecken, alles sehr schön, aber für die große Masse der Bevölkerung ist der Weg, den China gegangen ist, oder Südkorea oder Taiwan oder Singapur oder Malaysia, das ist der Weg in die Zukunft. Und wie schafft man das zum Beispiel, ohne dass mehr CO2 in die Atmosphäre entweicht? Das ist eine entscheidend wichtige Frage. Und da habe ich ehrlich gesagt von dieser Klimakonferenz nichts gehört.
Aber wird es nicht genauso entscheidend sein, dass Sie diese Ziele erreichen? Das Wachstum, das wird denen wichtig sein, das werden sie brauchen. Und dass Sie es aber gleichzeitig eben auch zum Beispiel schaffen, die indigene Bevölkerung zu schützen? Also das wird ja für die auch der Anspruch sein, dem wir als westliche Welt auf dieser Konferenz doch auch gerecht sein müssen oder gerecht werden müssen.
Ja, man kann ja gar nicht im Rundfunk sagen, der Schutz der indigenen Bevölkerung sei nicht.
Doch, na klar, Sie dürfen das.
Nein, ich bin ja auch gar nicht der Meinung. Ich bin nur der Ansicht, dass letztendlich die entscheidende Frage ist, wie Milliarden von Menschen einen Weg in Wohlstand finden, ohne dass die Erde zusammenbricht. Aber das ist entscheidend. Also entscheidend sind die Millionen von Menschen an einer Stadt wie Lagos in Nigeria, die im afrikanischen Kontinent allgemein oder in Ägypten, wo das ja stattfindet. Mhm. Jeder, der in Kairo mal gewesen ist, weiß, wie entsetzlich das in jeder Hinsicht ist, umweltmäßig. Ja. Und wie viel Armut man da sieht. Und das muss geschafft werden. Und die Konzentration auf das für uns romantische Indianer im Amazonas. Ja, bitteschön, man darf nicht Indianer sagen. Also indigene Völker im Amazonas. Auch wichtig, aber bitte die Proportionen. Also mir geht es wirklich darum, dass die alten Ziele der Entwicklungspolitik, die immer waren, Wohlstand für alle, wenn man so will, im sogenannten globalen, dass sie dabei nicht verloren gehen. Das kam mir hier ein bisschen zu wenig.
Mhm. Das hier ist die Bundesaußenministerin gestern Abend in den Tagesthemen.
Wir setzen uns dafür ein, dass in diesem Jahr, was alles andere als einfach war, wo eine Klimakonferenz stattfindet unter Bedingungen, die wahrscheinlich kaum selten zuvor so schwierig waren, dass wir trotzdem dieses Jahr nicht auch noch zu einem verlorenen Jahr des Klimaschutzes machen, sondern dass wir sagen, trotz allem werden wir mit Blick auf die Klimakrise unsere Anstrengung verdoppeln, weil ansonsten rennen wir in die nächste große Krise gemeinsam hinein und genau das wollen wir als Weltgemeinschaft verhindern.
Nach den Ansprüchen ist die Klimakonferenz gescheitert?
Also auf jeden Fall. Und Deutschland verdoppelt natürlich überhaupt nicht seine Anstrengungen. Also müssten wir den Kohleausstieg auf fast 2025 vorziehen. Solche Worte nutzen eben nichts. Wissen Sie, ich hasse nichts Schlimmeres als Leute, die wissenschaftlichen Erkenntnisse über den Klimawandel leugnen. Aber indem man solche Worte, wie Frau Baerbock, die ich im Übrigen auch bewundere, ja, in den Mund nimmt, spielt man den Leuten in die Hand, die skeptisch sind. Lass uns mal realistisch sein. Wenn wir etwas tun wollen für die Entwicklung des globalen Südens, und das heißt Industrialisierung, ist nun mal so. Ja? Und wenn wir gleichzeitig verhindern wollen, dass unser Planet vor die Hunde geht, dann gilt es, realistische Ziele zu machen. Zum Beispiel eben einen Plan für die Nutzung der Atomenergie in der dritten Welt statt Kohle.
Das wird höchstwahrscheinlich mit dieser Bundesaußenministerin kein Thema auf
ja,
der Kopf
schade.
Sein. Ja, schade. Alan Posner, heute Mittag hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Alan Posner ist heute Mittag hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Er ist Publizist, er ist Buchautor und er ist Fan der Fernsehserie The Crown.
Wir sind wieder an dem Punkt, an dem die königliche Familie in einer echten Krise steckt.
Haben die königlichen Skandale dem Ruf des Landes geschadet?
Das Haus Windsor sollte die Nation zusammenhalten. Eher ein Beispiel für das ideale Familienleben geben. Eine solche Situation gefährdet die Stabilität dieses Landes.
Herr Posner, wir wollen von unseren Gästen immer auch ein bisschen wissen, was Sie bewegt, was Sie jenseits der großen politischen Themen interessiert. Und als wir Sie gefragt haben, was ist denn Ihr Guilty Pleasure? Da haben Sie gesagt, es ist die neue Staffel von The Crown. Es geht um die britische Königsfamilie und um vor allem die britische Königin. Die fünfte Staffel, die ist gerade erschienen und die ist auf einer Skala von 1 bis 10 wo?
Wenn 1 positiv ist oder ist 10 positiv?
Sagen wir 10 ist positiv.
10.
Dann 10, tatsächlich.
Ja, die beste Staffel bisher.
Warum?
Weil die Tragik der Gestalten viel deutlicher rausgearbeitet ist. Sagen wir modern, auch diese Tragik. Da ist die Königin, die unbedingt diese für die Pflicht alles ist. Und da ist Charles, der sich selbst verwirklichen kann. Denn in der fürchterlichen Situation ist, dass das nur geht, wenn seine Mutter stirbt. da ist Diana. Und was ich ganz toll finde, ist, dass bei aller Sympathie für diese Gestalt endlich die Romantisierung aufgehört und klar wird, dass das eine schwer gestörte, neurotische Frau war, die am Ende wirklich versucht hat, die Familie zu die königliche Familie und die Monarchie zu zerstören.
Prinzessin Diana.
Diana, ja, habe ich das nicht
gesagt. Das war noch nicht klar, ich hätte ja auch die Königin jetzt sein
können. Nein, der Punkt ist, ja, und das Ganze ist aber mit einer Perfektion, eben haben wir die deutschen Stimmen, das war so furchtbar, dieses, wie die deutschen Synchronsprecher und anderen haben ganz grässlich, die britischen SchauspielerInnen bei dieser Serie sind so großartig. Ich empfehle jedem, das bei Netflix mit Untertiteln und der Originalsprache zu sehen. Das ist ein Beispiel dafür, wie man auftreten, sprechen soll. Und natürlich haben sie die Texte dafür. Das ist einfach, das hat Shakespeare'sche Qualität.
Es geht um die Jahre, als Diana noch gelebt hat, so rund 1992 rum. Ne? Also das ist ein paar Jahre vor ihrem Tod. Ja. Und das ist ja die Zeit, als dann die Trennung von Charles ganz wichtig wird. Da gibt es aber auch jetzt die Vorwürfe, dass die Serie das gar nicht so akkurat wiedergibt, tatsächlich.
Also weiß ich nicht, aber ich habe an einem Punkt nachgeprüft, da erheben sie Vorwürfe gegen einen BBC-Journalisten, Bashir, der das berühmt-berüchtigte Interview mit ihr durchgeführt hat. Mhm. Und so wie es da dargestellt ist, genau so ist es jedenfalls laut Wikipedia tatsächlich auch gewesen. Und also ich finde schon, dass im Kern das genau richtig dargestellt ist. Und alle romantisierenden Darstellungen über wie schrecklich der eine behandelt wurde und so weiter, die hier besonders eine Rolle gespielt haben und in England in der populären, in der Regenbogenpresse, dass die da ausgeräumt werden. Das ist richtig.
Also es geht zum Beispiel um diese berühmteste Rede der Queen wohl, das Annus Horribilis im Jahr 1992, das Schreckensjahr, wo also alles schiefgelaufen ist. Das sei jetzt in der Serie schon sehr anders dargestellt, als es dann tatsächlich war. Sie sind jetzt kein britischer königlicher Forscher. Nein. Die Frage, die sich aber natürlich jede Serie gefallen lassen muss, ist, wie nah ist sie dran an der Wirklichkeit? Und gerade bei so einer Serie müsste man doch eigentlich denken, die muss so nah dran sein wie möglich, oder? Weil man natürlich sofort, logischerweise, es menschlich glauben wird, so ist es gewesen.
Ich glaube, jedes Kunstwerk muss nah an der Wahrheit sein. Das ist nicht unbedingt dasselbe wie die Wirklichkeit. Shakespeares Königsdramen, also nehmen wir den schrecklichen Bösewicht Richard III., der war vielleicht gar nicht so schrecklich in Wirklichkeit. Aber die Wahrheit dessen, was man braucht, um König zu sein in dieser Epoche, das zeigt uns Shakespeare. Und in gewissem Sinne die Wahrheit darüber, was es bedeutet, eine Monarchie zu haben. Und diese Monarchie in diesem Land, in dieser Zeit. Und besonders, was es bedeutet, Prince of Wales zu sein, also Thronfolger. Ohne Macht, aber mit Meinung. Verändern wollen, aber nicht können. All diese Dinge, das wird da schon sehr gut dargestellt.
Man hört aus Ihrer Euphorie raus, dass Sie halber Brite sind. Waren Sie auch schon immer Fan? Fan vielleicht zu viel gesagt, aber ein leidenschaftlicher Verfolger rund um die königliche Familie?
Nee. Obwohl ich bin ein Jahr nach Charles geboren und wäre fast nach ihm benannt worden. Mein zweiter Name ist Karl, das ist dann nach meinem Onkel. Aber so ein Kompromiss. Aber nein, ich war mal lange Zeit auch Republikaner. Aber ich habe gelernt, einfach die Einrichtung und besonders die Queen zu bewundern. Und den Job möchte niemand haben. Also an für sich bin ich immer noch Republikaner, weil ich denen nicht zumuten will. Ich finde es fürchterlich, was die Macht durchmachen müssen. Aber wenn es die schon gibt, sollte man sie auch fair darstellen. Und das tut diese Serie schon.
Schaut man auch nochmal anders darauf, weil sie gerade die Königin angesprochen hat, schaut man das nochmal anders jetzt, da Elisabeth II. Gestorben ist?
Natürlich. Sie... Gut, auf sie in ihren letzten Jahrzehnten hat man ja auch sehr viel nachsichtiger geschaut und mit sehr viel mehr Sympathie. Und ich glaube, man guckt natürlich Charles an, die eigentliche tragische Gestalt dieser fünften Staffel. Und das ist schon, wenn man jetzt weiß, da geht es um die Frage, wird Charles je König sein?
Und jetzt ist er es.
Jetzt ist er es.
Alan Posner empfiehlt also The Crown, diese Serie über die britische Königsfamilie, hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Alan Posner ist bei uns. Er ist Journalist, er ist Buchautor. Und Herr Posner, Sie leben seit 1962 in Berlin, ist richtig?
Mhm, stimmt, ja.
Haben Sie schon mal so eine Wahl erlebt wie die letztes Jahr im September in Berlin? Da muss man natürlich höchstwahrscheinlich sagen, nein. Es geht natürlich darum, dass damals einiges schiefgegangen ist hier in Berlin mit den langen Schlangen, mit den nicht vorhandenen Wahlzetteln. Wir haben gerade, als die Musik lief, schon mal ein bisschen drüber nachgedacht. Ist Ihnen irgendwann an dem Tag in den Sinn gekommen, hier läuft irgendwas nicht richtig?
Ja, ich war mit einem Team der BBC, apropos England, unterwegs, weil die sich sehr interessiert haben für die Bundestagswahl. Und die haben gefragt, ja, wie ist das Interesse? Und wir gingen zu einem Wahllokal in der Wilhelmstraße und da war diese lange Schlange. Das war schon mittags, glaube ich, um 11 Uhr. Ich hatte in Zehlendorf gewählt, da war alles okay gewesen. Und ich sagte, na schauen Sie, was das Interesse hier ist. Und dann kam jemand aus der Schlange auf uns zu und schimpfte ganz fürchterlich, dass er hier schon 2 Stunden stehe. Da dachte ich mir, ups, es ist vielleicht nicht nur Interesse. Aber die britischen Kollegen waren happy, die hatten in der Kiste, dass die Deutschen sich für die Bundestagswahl, das hat sie natürlich mehr interessiert als die Abgeordnetenhauswahl, dass die Deutschen sich da sehr interessieren und gingen damit glücklich nach Hause. Ich dachte, ja, könnte was schiefgelaufen sein.
An dem Tag war Bundestagswahl, es war die Wahl zum Landesparlament, im Abgeordnetenhaus, Bezirksverordnetenversammlung hier in Berlin, die Bezirke. Es gab noch einen Volksentscheid, es gab einen Marathon in der Stadt und es gab natürlich Corona-Regeln, die haben alles ein bisschen langsamer gemacht. So, wir haben dann aber tatsächlich eben das Problem, dass jetzt in dieser Woche der Berliner Verfassungsgerichtshof gesagt hat, das war alles zu viel. Diese Wahl kann in einer Demokratie so nicht stattgefunden haben. Also hat sie schon, aber sie ist dann einfach nicht legitim. Wir müssen sie wiederholen. Jetzt ist es ganz leicht, Herr Posner, ins Berlin-Bashing einzusteigen. Diese Stadt, da funktioniert einfach nichts. Steigen Sie ein?
Nee, gar nicht. Ich meine, ich bin, wie gesagt, seit ich 12 bin ich hier. Ich bin Berliner, mittlerweile darf ich das, glaube ich, sagen. Ich liebe diese Stadt, die ist meine Heimat. Und man muss auch sagen, das Problem ist, alle die Fehler von Berlin sind sozusagen die Kehrseite dessen, was liebenswürdig ist. Wir sind eben, obwohl die Bayern uns Saupreisen nennen, wir sind keine Preußen. Nie gewesen. Ja, und das, was anderswo zackig läuft. Ich glaube, der Rest Deutschlands ist preußischer als Berlin. Wahrscheinlich immer. Hier war immer etwas, ja, wenn man so will, der Widerstand gegen das Preußische nahm die Form des Schlampigen an.
Ja? Aber das muss ja dann nicht so weit gehen, dass wir sagen, das, was eigentlich unser größtes demokratisches Recht ist, nämlich das zu wählen, dass das nicht mehr gleich ist und auch noch nach 18 Uhr stattfindet. Also kann man auch Berliner Charme vielleicht mit ein bisschen mehr Preußentum verbinden?
Muss man wohl. Man muss Berliner Charme mit Berliner Scham, also weil wir uns lächerlich gemacht haben vor dem Rest Deutschlands. Und als Berliner sage ich Rest Deutschland nicht. Das hätte nicht passieren dürfen. Zum Glück gibt es noch Richter in Berlin, ein Spruch, den die Berliner seit Friedrich dem Großen immer haben, der nicht Recht bekam gegen den Müller von Sanssouci. Also es gibt noch Richter, der Staat funktioniert, also die dritte Gewalt. Aber nein, das hätte nicht passieren dürfen und das muss abgestraft werden.
Ich war mir übrigens, also weil Sie das sagen, das hätte nicht passieren dürfen, klar, logisch. Als ich jetzt die Nachricht am Mittwoch gehört habe, dachte ich mir so auf der einen Seite, es ist doch eigentlich wunderbar, dass es dauert sehr lange, aber das System funktioniert. Also es kann ja niemand sagen, dass das hier nicht eine Demokratie ist, wenn wir nicht unabhängige Gerichte haben, die das Recht haben zu sagen, das war falsch, wiederholen. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch davon ausgehen, dass das viele Leute so vor den Kopf stoßen wird, dass dann höchstwahrscheinlich die Wahlbeteiligung, das ist jetzt noch ein bisschen Spekulation, gebe ich zu, aber vom Gefühl her, dass man dann sagt, warum muss ich denn überhaupt noch wählen, wenn es nicht mal richtig funktioniert?
Naja, ich kann nur sagen, wer zu Hause sitzt und uns zuhört und sich das denkt, würde ich sagen, offensichtlich ist es wichtig zu wählen. Offensichtlich, und hier ist die Möglichkeit, wer sich wahnsinnig ärgert, ja auch die Verantwortlichen abzustrafen. Und die Verantwortlichen haben ja einen Namen. Die sind ja Rot-Rot-Grün oder Rot-Grün-Rot. Oder das sind diese drei Parteien. Nicht, dass ich Werbung für irgendeine andere Partei machen will, aber die haben das verbockt. Ja, allen voran übrigens Herr Müller, der regierende Bürgermeister, der trägt die Hauptverantwortung, sitzt aber nicht mehr hier in politischer Verantwortung, weshalb er sozusagen nicht zur Verantwortung gezogen werden kann. Aber die Leute, die das mitgetragen haben, sind zum Teil, ja, der Innensenator ist noch, ist im jetzigen Senat, er ist ja Bausenator, wo genauso viel Mist passiert, das ist eine andere Frage. Also man hat die Möglichkeit abzustrafen und zu sagen, ja so nicht mit uns. Wir sind ja immer noch die Wähler und Wählerinnen, die Bürger und Bürgerinnen dieser Stadt.
Aber um es mal kurz andersrum zu machen, da sind einfach viele Sachen natürlich zusammengekommen. Das hätte alles nicht passieren dürfen. Mhm. Logischerweise, kein Wenn und Aber. Wir können die Wahl wiederholen, es sollen sehr viel mehr Mittel geben, sollen sehr viel mehr Menschen helfen. Es ist ein blöder Fehler, der passiert ist, aber life goes on. Es wird dadurch ein bisschen kompliziert werden natürlich, auch weil wir jetzt in einem Wahlkampf sind, den es eigentlich gar nicht geben dürfte. Mhm. Aber an und für sich muss man doch sagen, da ist halt einiges schiefgelaufen, aber wir leben zum Glück in einem Land, in dem das einfach auch schieflaufen kann.
Ja, sie sind ja eben doch, ich weiß nicht, Sie reden wie ein echter Berliner, ja? Ist mir egal, wie das BVG-Lied kommt. Ja, die U-Bahn kommt nicht, ist mir egal. Ist mir so total sympathisch. Sehe ich auch so, ja. So ist es. Aber es könnte wahrscheinlich nirgendwo anders als in Berlin passieren und nirgendwo anders als in Berlin sagen wir, ach so, ja, wählen wir halt nochmal. Auch gut, machen wir. Also, und deshalb muss man diese Stadt auch lieben. Wie gesagt, all unsere Schlampereien sind nicht zuletzt Ausfluss von etwas sehr Wichtigem. Ich habe neulich eine Untersuchung gelesen, dass von allen Bundesländern in Berlin am besten geschlafen wird. Ja, also wir schlafen am leichtesten ein, wir verschlafen am wenigsten, Ehepaare und andere Paare streiten sich am wenigsten darüber, ob das Fenster auf oder zugemacht wird. Berliner haben kein Problem, Socken anzuziehen im Bett, wenn ihnen die Füße. Also all das ist in westdeutschen Bundesländern ganz fürchterlich. Wir sind ausgeruht, ist uns egal. Und da ist auch was Liebenswertes dran. Wenn man allerdings von Hamburg oder München hierher gezogen ist oder von Bonn, da dauert eine Weile, bis man sich dran gewöhnt, dass hier alles doppelt so lange dauert wie normal. Und dass manchmal Wahlen wiederholt werden müssen. Wie gesagt, es ändert nichts an meiner Liebe zu dieser Stadt.
Alan Posner legt sich fest und am 19. Februar. Am 19. Februar wird die Wahl in Berlin wiederholt. Alan Posner ist bei uns, er ist Journalist und Buchautor. Herr Posner, erst noch eine Korrektur von meiner Seite. Die Wahl in Berlin, das ist nicht der 19. Februar, es ist schon eine Woche vorher. Es ist der 12. Februar. Nicht, dass wir das dann nochmal wiederholen müssen.
Ich sagte, Sie sind echter Berliner. Sie machen
das auch falsch. Das klingt nicht wie ein Kompliment.
Doch.
Herr Posner, lassen Sie uns ein bisschen in die nähere Zukunft schauen, nämlich auf Sonntag. Katar gegen Ecuador. Es ist der Beginn der wohl umstrittensten Fußballweltmeisterschaft aller Zeiten. So viel kann man höchstwahrscheinlich sehr einfach sagen. Vielleicht auch nicht, aber zumindest in der jüngsten Zeit. Es gab ja viele andere kontroverse Fußballweltmeisterschaften, wenn man mal wirklich zurückgeht in die Geschichte. So, jetzt sind wir aber bei der und natürlich bei der großen Frage. Schauen oder nicht? Wie halten Sie es?
Na, unbedingt schauen. Beide meine Lieblingsmannschaften sind ja dabei, England und Deutschland.
Okay.
Also klar. Und im Übrigen finde ich diese ganze Aufregung im Katar wahnsinnig übertrieben. Ich meine, die Olympischen Spiele fanden in Peking statt. Die letzte Weltmeisterschaft war in Russland. Gab's da? Warum ist jetzt plötzlich bei Katar die umstrittenste Weltmeisterschaft aller Zeiten? Ein Golf-Emirat, das versucht, sich mit dieser Hilfe mit Hilfe dieser Veranstaltung in eine Moderne zu katapultieren. Eine andere vielleicht, als wir sie haben, aber immerhin eine moderne, die immerhin auf Proteste hin vieles geändert hat, was protestierenswert war und bleibt. Und letztendlich, ich nehme nur die Tatsache, dass nur 12% der Einheimischen, der Bewohner tatsächlich sozusagen Einheimische sind. Also fast 90% sind Gastarbeiter. Dann müsste man mal hier mal anführen, was hier los wäre. Nur mal ein bisschen die Sache mal umkehren.
Aber man muss doch schon sagen, dass, Sie haben es natürlich erwähnt, es sind dann viele Sachen abgestellt worden. Wir reden da höchstwahrscheinlich vor allem darüber, dass da, wir wissen nicht, wie viele Menschen gestorben sind beim Bau der Stadien. Das Problem ist doch aber, wenn der Trost dann in 4 Wochen weiterzieht, dann werden dann höchstwahrscheinlich wieder die alten Arbeitsbedingungen gelten.
Erstens,
also wir machen uns doch da was vor, oder?
Na, erstens wissen wir das nicht. Zweitens, jeder Tote auf einer Baustelle ist, weiß Gott, zu viel. Und wenn es sich um Hunderte oder Tausende bewegt, ist das fürchterlich. Auf der anderen Seite haben da Hunderttausende gearbeitet, besonders im indischen Subkontinent, und haben dadurch eine Existenz für sich und ihre Familien gesichert oder aufbauen können. Das muss man auch sagen. Das sind ja Milliarden ausgegeben worden. Und damit sind, wie gesagt, Hunderttausende von Menschen haben ihren Lebensunterhalt verdienen können. Das muss man. Man kann so etwas nicht gegeneinander abwägen, aber man muss beides benennen. Und auch beispielsweise, was gesagt wird und zu Recht gesagt wird, die Anti-LGBTQ-Plus-Gesetze, die es gibt. Aber die gibt es in jedem muslimischen Land. Die gibt es ja auch in Ägypten, wo gerade die Frau Baerbock ist und die Weltklimakonferenz stattfindet. Die gibt es in jedem muslimischen Land. Das Interessante und die wichtige Frage ist, werden sie angewendet? Und in Katar werden sie fast nicht angewendet. Wenn man, ne? Also ich weiß, dass jetzt jeder schwule Freund von mir, und ich habe viele, und sagen, da hast du nicht alle. Doch, doch, ich habe sie alle. Ich finde es fürchterlich, dass das überhaupt eine Frage sein soll.
Also die Diskussion haben Sie auch schon führen müssen? Also sie muss sich ja quasi auch jeder.
Ich führe sie mit mir selber. Ja, weil ich das natürlich nicht richtig, kann man gar nicht verteidigen, Gesetze gegen Menschen wegen ihres So-Seins.
Aber ich verstehe nicht, wie man was schauen kann, wenn man gleichzeitig die Gesetze nicht verteidigen kann. Also, und Sie haben natürlich recht, vor 4 Jahren in Russland. Russland
habe ich auch geschaut.
Aber das hätte man dann eigentlich ja auch schon, vielleicht auch, war einfach auch die Zeit ein bisschen weiter, der Zeitgeist ist ein anderer?
Nee. Ich würde sagen, die Sache ist, die Katar ist ein kleines Land und man glaubt sozusagen, auf denen rumtrampeln zu können, während man in Russland, dass sie derzeit ja schon Teile der Ukraine besetzt hielt und so weiter, und wo Oppositionelle im Gulag landeten, ja, oder bei den Olympischen Spielen in China, ein Land, wo es nicht einen Funken politischer Freiheit gibt. Da hat man eben nichts gesagt, weil das mächtige Staaten sind. Und so ist es. Und hier in diesem Fall denkt man, ach na, es ist auch eine Art Rassismus dabei, ne? Gegen Katar kann man ruhig wettern. Was sollen denn die Emire, die paar Scheichs und so weiter, was sollen die schon können? Und vielleicht auch ein antimuslimischer Rassismus, der damit einfließt, alles Mögliche, ja? Wie gesagt, man muss ja nicht verteidigen, aber wenn man die Spiele nur so dort haben will, wo es nichts zu mäkeln gibt an der Menschenrechts- und arbeitsrechtlichen Situationen sind, könnten wir eigentlich ausmachen, die WM rotiert zwischen Finnland, Schweden und Norwegen und zurück. Ja, dann braucht keiner protestieren.
Eine andere Sache, die auch nochmal wichtig ist rund um Katar, das ist ja auch nochmal, glaube ich, dass man mittlerweile auch nochmal ganz anders auf die FIFA guckt, auf die Fußballweltorganisation und auf deren Verstrickungen, auf die Korruption rund um die Vergabe, dass wir das nochmal ganz anders beleuchten und das höchstwahrscheinlich, das ist aber jetzt auch nur meine Theorie, dass es auch so eine Sattheit gibt mit diesem Fußballkommerz. Und im Endeffekt ist doch die WM in Katar ist doch quasi das zwangsläufige Ergebnis von Jahrzehnten von Fußballkommerzialisierung.
Ja, das ist richtig. Aber wer Fußballkommerzialisierung nicht will, der muss ein anderes Spiel haben. Also Fußball ist Kommerz. Wer sich da was anderes einbildet, hat irgendwie in den letzten 50 Jahren nicht aufgepasst. Ja, warum ist Cristiano Ronaldo in Manchester? Ja, weil er gekauft worden ist. Und wir können ja das durchspielen. Es ist ein Riesengeschäft. Es ist Entertainment. Da fließen riesige Summen von Geldern und wir genießen die Ergebnisse am Fernsehen mehr oder weniger. Es geht hier, wie gesagt, es ist Sportotainment. Und die alten olympischen Ideale, die gelten auch in den Olympischen Spielen nicht mehr. Zu glauben, man könnte das irgendwie zurückdrehen in einer Zeit, wo nur Amateure das machen, das hieße, den Sport zu dem machen, was es im 18. Jahrhundert in England war, ein Sport von Adligen. Aber das ist es nicht. Es ist heute ein Sport von plebejischen Aufsteigern. Es ist und deshalb ist es auch so für so viele, weil die ganze Weltbevölkerung eigentlich gern plebejische Aufsteiger sein will, deshalb ist es so relevant. Aber es ist ein Geschäft, wie die Popmusik.
Herr Posner hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Damit geht unsere Stunde zu Ende, Herr Posner. Deswegen jetzt vielleicht noch eine schwierige Frage zum Schluss, eine sportliche Frage. Wollen Sie denn jetzt, dass England oder Deutschland Weltmeister wird?
Ah, jetzt verderbe ich es endgültig. Natürlich bin ich für England. Gib doch den Engländern mal eine Chance.
Dann machen wir das Mikro zu. Danke, dass Sie bei uns waren.
Danke auch.